Zu der heutigen Predigt möchte ich einen Text lesen, der in den meisten Bibeln und Übersetzungen mit der reiche Jüngling überschrieben ist. Ich habe die Texte mal durchgeschaut und bin mir nicht sicher, ob man daraus schließen kann, dass er ledig war, aber es muss ein junger Mann gewesen sein. Ich möchte diesen Text nach Markus lesen, Markus 10, ab Vers 17 bis 27. Und als er, also Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit das Wort Gottes. Es gibt ja so Erfolgsgeschichten von Senkrechtstartern oder Glückspilzen, die manchmal auch in den Medien kursieren und wo wir dann alle so ein bisschen neidisch drauf blicken und denken: Warum könnte mir das nicht passieren? Da hat einer so eine gute Idee gehabt und ist von jetzt auf gleich zu einem Erfolgsmann geworden. Und wir sagen: Hätte ich doch drauf kommen können. So einfach. Und das verkauft sich so gut. Oder jemand hat einfach ohne sein Zutun ein reiches Erbe angetreten in jungen Jahren. Und wir schlagen die Hände über dem Kopf und sagen: Jeder andere, aber doch nicht der. Es gibt so diese Erfolgsgeschichten, die so ein bisschen, wie gesagt, Neid und so vielleicht auch Bewunderung in uns hervorrufen. Es sind so angenehme Geschichten, die kommen gut an. Doch auch solche Leute kommen vielleicht früher oder später dahin und stellen die Frage, die dieser Mann auch gestellt hat, der sicherlich auch zu diesen Glückspilzen gehörte. Es hört sich zumindest so an, als hätte er für seine vielen Güter noch nicht viel getan. Ob das wirklich alles ist, was er hat. Das, was die anderen ihm vielleicht so schwer nur gönnen, ist das alles oder gibt es was Ewiges? Und diese Frage stellt er. Und so ist auch dieser junge Mann dazu gekommen aus unserem Bericht hier. Und wir wissen nicht, wie viel er von Jesus und seinen Predigten kannte. Ob er alles so mitgenommen hat aus der Bergpredigt, wo Jesus auch schon etwas über die Reichen gesagt hat. Oder ob er irgendwie nur wusste, ich muss zu diesem Mann hin, weil er hat etwas, was andere nicht haben. Aber das Gute daran ist, er geht mit dieser so wichtigen Frage, nämlich: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? So habe ich die Predigt auch überschrieben. Mit dieser Frage geht er nicht irgendwo hin, sondern er geht an die richtige Adresse. Er fragt Jesus. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel er über Jesus wusste. Aber er hat zumindest angenommen, davon ist auszugehen, dass dieser Mann ewiges Leben hat und dass er deswegen auch sagen kann, wie man dazu kommt, ewiges Leben zu haben. Und So möchte ich das auch anwenden auf uns und sagen, wenn du ewiges Leben suchst, dann geh zur richtigen Adresse, komm zu Jesus. Er hat eine Antwort darauf. Wir werden gleich sehen, dass sie nicht zufriedenstellend war für diesen Mann, aber es war eine Antwort, die heute noch gilt. Jesus fordert ihn zunächst heraus und sagt, was sagst du zu mir gut? Gott ist doch nur gut allein. Jesus untergräbt hier nicht oder sagt hier nicht, dass er nicht Gott wäre, sondern er fordert ihn heraus und sagt, denk drüber nach, Gott ist gut, Gott allein ist wirklich gut. Und er bestätigt nachher noch seine Göttlichkeit, seine Gottheit später in seiner Aufforderung an diesen Mann. Dazu werden wir gleich kommen. Und die Antwort von Jesus, ich finde es erstaunlich, er geht hier sehr auf die Fragestellung ein. Also wenn wir Johannes lesen würden, da kommt so eine ähnliche Frage, da fragen die Menschen, was müssen wir tun, um ins Reich Gottes zu kommen, oder mit meinen Worten formuliert. Und dann sagt Jesus gar keine Antwort darauf, sondern sagt, das aber ist das Werk Gottes und er zeigt auf, was Gott getan hat. Aber hier lässt er sich auf diese Frage ein und macht die Richtung zunächst mit, die dieser Mann so vorgibt mit seiner Frage und sagt, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und er möchte ja etwas tun und somit zeigt Jesus ihm auch einen Auszug aus den 10 Geboten und führt hier die Gebote an, die in der zwischenmenschlichen Beziehung zur Anwendung kommen. Und führt sie hier an und interessant ist ja, wie dieser Mann reagiert und ich weiß nicht, was uns so in den Köpfen an Gedanken kommt, wenn wir das hören, wie er sagt, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Was für eine Leistung könnte man denken? Vielleicht schien das auch so zu sein für die Menschen, die ihn kannten. So ein Saubermann-Image. Also reich, ein gutes Image, da gab es keine krummen Dinger und keine Skandale, die noch demnächst nur darauf warten, aufgedeckt zu werden, sondern eine gute Lebensführung. Da gab es nichts dran auszusetzen. Aber auf der anderen Seite, er kniet hier vor Jesus. Wir lesen ja, er fällt auf seine Knie und stellt diese Frage. Und dieses Gespräch muss auch so stattgefunden haben, dass er immer noch vor Jesus kniet. Und er kniet hier vor dem Sohn Gottes, der alles weiß. Der weiß auch, welch eine Fehleinschätzung dieser Mann gerade zum Ausdruck gebracht hat. Vielleicht hat er sie auch selbst geglaubt. Ich denke schon, dass er der Meinung war, dass er alles gehalten hat. Und interessant ist, dass Jesus da nicht einfach sagt, Moment. Ich erinnere dich an die Situation, als du deine Mutter, als du damals deinen Vater und deinen Bruder und erzählt eine ganze Liste auf von Sünden. Das macht er gar nicht, obwohl er das könnte. Er ist allwissend. Er weiß um jede Tat, die du, die ich getan haben, die vielleicht noch keiner weiß, weil es noch nicht rausgekommen ist. Er weiß das alles. Aber da heißt es, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Ich meine, Gott liebt sowieso alle Menschen. Er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde, jawohl. Aber er liebt den Sünder. Aber hier heißt es noch, er gewinnt ihn lieb. Ich weiß es nicht, ob er Mitleid mit ihm hatte oder was so das Gefühl gewesen sein mag. Aber er schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Und wir müssen sagen, jawohl, Jesus liebt Menschen, er liebt Sünder. Und er liebt auch die Sünder, die nicht einsehen, dass sie welche sind. Und mag sein, dass du vielleicht auch zu denen gehörst, die sich da nicht so schnell in diese Kategorie einordnen lassen würden. Sünder, das sind doch andere, aber nicht ich. Jesus geht weiter und er sagt, eines fehlt dir. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann jetzt sehr, sehr aufmerksam zugehört hat. Weil das sucht er ja. Er hat ja schon so viel. Aber er weiß, ihm fehlt etwas. Er sucht ewiges Leben. Und Jesus sagt jetzt, eins fehlt dir. Wenn du alles gehalten hast, eins fehlt dir. Und er zeigt ihm einige Hindernisse auf, die ihm fehlen. Und fordert ihn sozusagen heraus und sagt, räum diese Hindernisse weg. Auf dem Weg zum ewigen Leben mag es Hindernisse geben, auch in unserem Leben, die ausgeräumt werden müssen. Räum Hindernisse aus. Eines fehlt ja, sagt er. Und wie gesagt, der Mann wird wirklich aufgehorcht haben. Jetzt kommt's. Jetzt gleich spricht er es aus. Vielleicht hat er auch konkrete Vorstellungen. Es ist sogar anzunehmen, nach dem Talmud glaubten die Juden, dass sie durch Almosen geben quasi ihre Errettung erkaufen konnten. Und somit waren reiche Leute recht privilegiert, weil sie hatten viel Geld, sie konnten viel Almosen geben, im Gegensatz zu jemand, der arm ist. Vielleicht hatte er sich auch in seinem Herzen eine großzügige Summe vorgenommen, quasi so ein Limit, wo er sagt, bis dahin würde ich gehen. Und vielleicht würde Jesus jetzt weniger sagen und er wäre vielleicht noch drüber hinweggekommen mit seiner Großzügigkeit. Wir haben gestern einen Unfall gebaut, waren nicht der Verursacher, aber wir stehen jetzt auch vor der Situation, müssen uns wahrscheinlich ein neues Auto suchen. Da gehen wir ja auch so ähnlich vor. Wir setzen uns eine Grenze, sagen, bis dahin darf es gehen. Vielleicht ist da noch ein bisschen was zu verschieben, aber man hat so seine Grenze. Vielleicht hatte der Mann sie auch, dass er gesagt hat, zwei Anwesen würde ich hergeben. Was war das eine, was ihm fehlte? Jesus sagt hier, geh hin und verkaufe alles. Das war das Erste. Und dann sagt er als nächsten Schritt, damit es anzunehmen, er hatte wahrscheinlich nicht nur in Bar etwas liegen, sondern Immobilien oder Ähnliches. Er sagt, gib es den Armen. Und interessant ist, er spricht hier seine Sprache und sagt, so wirst du einen Schatz haben. Und zwar wo? Im Himmel. Er sagt, hier ist das vergänglich. Du kannst das umwandeln. Du kannst es besser anlegen. Dann heißt es als nächstes, komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ich würde diese einzelnen Punkte in zwei Aufforderungen eingeteilt sehen. Wie ist diese Aufforderung eigentlich hier zu verstehen? Haben wir uns vielleicht schon mal auch Gedanken gemacht, sein Hab und Gut abzugeben und das zu verteilen. Die Frage stellt sich, ist das wirklich ein alternativer Weg zu Gott, wenn jemand ewiges Leben sucht, dass er alles verkauft und es verteilt und weggibt und sind dann die Reicheren in einer besseren Ausgangslage? Konnte man sich etwa doch die Errettung und ewiges Leben kaufen? Man müsste halt nur genug haben und alles abgeben? Sicherlich nicht. Denn es steht ja hier im Zusammenhang mit dieser zweiten Aufforderung. Er sagt ja nicht nur, verkauf alles und gib es ab, sondern es steht im Zusammenhang mit, komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und meistens bleiben wir bei dem ersten hängen. Und vielleicht war es bei diesem jungen Mann auch so, dass das schon Abschreckung genug war, um Jesus nicht nachzufolgen. Aber der Auftrag ist hier, dieses eine ist einerseits Hindernisse aufzuräumen und dann aber zu ihm zu kommen und sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen. Und hier, denke ich, kommt nochmal deutlich die Gottheit Jesu durch. Er ist derjenige, der sagen kann, folge mir nach. Ich weiß nicht, ob wir Vorbilder haben, ob wir selber Vorbilder sind, dass wir sagen könnten, uns folgen Leute nach. Aber Jesus ist der Einzige, der zu allen sagen kann, folgt mir nach. Ich bin der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen. Ist es nicht eher ein Spiegel mit diesem, was Jesus sagt, verkaufe und gib das ab? Ist es nicht eher ein Spiegel, den Jesus hier diesem jungen Reichen vorhält und ihm somit zeigt, dass er keineswegs alle Gebote hält? Denn bereits im Alten Testament gibt es das Gebot der Nächstenliebe, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und wo er merkte, jetzt wird es praktisch, jetzt geht es aber nicht, das kann ich gar nicht, das will ich gar nicht. Zum anderen war er auch scheinbar nicht bereit, sich unter die Herrschaft von Jesus zu stellen, sondern er wollte lieber dem Mammon dienen. Und das ist ein Begriff oder ein Ausdruck, den finden wir in Matthäus 6, Vers 24. Da sagt Jesus diese harten Worte, das ist aus der Bergpredigt, der sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das hat dieser Mann gemerkt. Das geht nicht. Und er war nicht bereit, diesen Mammon, dieses vergängliche Hab und Gut dran zu geben, sondern er wollte weiter dem dienen. Er missachtet auch übrigens die persönliche und sehr konkrete Aufforderung von Jesus, dass er sagt, komm, folge mir nach. Und als Begründung heißt es hier, er hatte viele Güter. Also scheinbar war das gerade das, was ihn abgehalten hat, Jesus nachzufolgen. Seine Liebe zum Reichtum war ein zu großes Hindernis, Jesus nachzufolgen und ewiges Leben zu haben, weil das war ja seine Ausgangsfrage. Er wollte ja ewiges Leben haben und sagt, was muss ich tun? Und jetzt sagt Jesus, was er tun soll, was er tun kann, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und er ist da wie vor den Kopf gestoßen. Und ich denke, man muss nicht reich sein, um dem Mammon dienen zu können. Das sind nicht nur die Reichen, die dem Mammon dienen. Die Summe ist hierbei, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Auch eine arme Kirchenmaus, auch ein armer Schlucker kann geldgierig sein. Und mir scheint, das Problem ist hier vielleicht auch weniger das Geld als solches, sondern vielmehr das Herz, das daran hängt und sich der Errettung und das ewige Leben verdienen oder kaufen möchte. Mit Geld kann man doch alles kaufen, oder? So denken wir vielleicht manchmal. Was ist dein persönliches Hindernis? Es muss nicht Geld sein. Was hält dich ab, Jesus als Herr deines Lebens aufzunehmen? Wenn dich aufrichtig diese Frage bewegt, was kann ich tun, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe, dann ist es wichtig, sich diese Fragen auch zu stellen und sagen, was hält mich eigentlich ab, Jesus nachzufolgen? Ist es auch Geld vielleicht? Oder ist es deine Selbstbestimmung und die vermeintliche Freiheit, die wir doch so hochhalten im Westen und sagen, Selbstbestimmung ist ganz, ganz wichtig, wird groß geschrieben. Oder ist es deine Zeit, über die du verfügen möchtest? Es gibt sicherlich unendlich viele Dinge, das waren nur drei Stichworte. Es gibt viele Dinge, die einen Menschen, die uns abhalten können, Jesus nachzufolgen. Und fairerweise oder der Richtigkeit halber müssen wir sagen, Gott braucht doch dein Geld nicht. Was ist das für eine Vorstellung, dass der Allmächtige dein Taschengeld bräuchte? Oh nein, er ist nicht arm, er hat alles. Aber er will dich ganz, zu deinem Besten, zum ewigen Leben. Und das zu verstehen, das ist vielleicht gerade das, was uns schwer macht. Verstehen vielleicht nicht, aber ist das vielleicht zu viel verlangt? Verlangt Jesus eigentlich zu viel? Aber das Gute daran ist, Jesus ködert hier nicht irgendjemanden, sondern er zeigt ihm die Konsequenzen auf und sagt, dein Kreuz auf sich zu nehmen gehört dazu, wenn du mir folgen willst. Sich selbst zu verleugnen, ist nicht populär. Damit wird man keine Masse um sich scharen. Aber das ist das, was es braucht, um ewiges Leben zu haben. Und die Frage stellt sich, ist das zu viel verlangt? Für den jungen Mann war das zu viel verlangt. Es heißt hier, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was für eine Situation. Ich habe mir das mal versucht, bildlich vorzustellen. Er liegt immer noch vor Jesus auf den Knien. Und jetzt kommt dieses eine, was ihm fehlt. Und er merkt, das passt nicht. Und jetzt hat er die Wahl. Er war so nah am Ziel. Er war so nah am ewigen Leben. Er war so nah am Leben selbst, an Jesus Christus. Er lag schon auf den Knien vor dem Sohn Gottes, aber sein Herz war nicht bereit, sich zu beugen. Er rappelte sich wieder auf, wahrscheinlich still und heimlich, und macht sich aus dem Staub. Das muss man sich mal vorstellen. Er wollte doch ewiges Leben. Und jetzt zieht er es doch vor, dem zeitlichen, dem vergänglichen Genuss des Reichtums zu dienen. Und es ist schon bezeichnend, das, was anscheinend Menschen glücklich macht, nämlich das Geld, so wird es uns zumindest oft dargestellt, das hat ihn von diesem Bleibenden, vom ewigen Glück, vom ewigen Leben abgehalten. Es heißt hier als Begründung, denn er hatte viele Güter. Und das war der Grund dafür, dass er traurig und betrübt davonging. Wir lesen von ihm nicht noch einmal, ob er vielleicht noch einen Versuch gestartet hat, hat gesagt, Jesus, du hast recht. Wir lesen darüber nicht. Die Jünger erstaunten über diese Situation und ich denke, das muss in der Luft schon geknistert haben. Die Jünger waren ja nicht gerade reiche Leute und jetzt war einer, der hatte alles. Und Jesus sagt solche Worte, dass er weggeht, traurig und nicht mit ihnen zieht. Nicht einmal die Reichen, die Privilegierten, wegen ihrer vielen Möglichkeiten, Almosen zu geben, können ins Reich Gottes kommen, sagen, das ist aber hart. Und Jesus zeigt das noch einmal auf, worum es eigentlich geht. Und er sagt, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und da, denke ich, bringt es das auf den Punkt. Es geht hier nicht so sehr um das Geld, ob jemand, genauso wenig können wir sagen, ein Armer ist privilegiert für das Reich Gottes. Sicherlich hat das Zusammenhang, dass wenn die Not am größten ist, dann ist Gott am nächsten, sagt man. Wir kennen vielleicht diesen Satz, ich weiß nicht, wer den geprägt hat, der sagt, in den Schutzbunkern gab es keine Atheisten. Also wenn es um Leben und Tod geht, dann fängt jeder an zu beten und Gott zu suchen. Aber es wäre verkehrt zu sagen, das liegt am Geld, ob jemand ewiges Leben bekommen kann oder nicht, genauso wenig, wie es mit viel oder mit wenig Geld zusammenhängt. Aber was ist meine Sicherheit? Und die Gefahr eines Reichen ist, denke ich, die auf die Sicherheit des Geldes zu vertrauen, so wie das der junge reiche Mann hier scheinbar auch getan hat. Geld verleitet zu dieser Fehlannahme, man wäre sicher und man bräuchte Gott nicht. Wie kann überhaupt jemand gerettet werden? Das ist ja die Frage, die die Jünger stellen. Und beziehungsweise sie stellen schockiert fest und sagen, sie sagen das zueinander. Sie sagen das nicht mal zu Jesus. Die drehen die Köpfe zueinander und sagen, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Ja, es ist so, dass sie es verstanden haben. Es ist unmöglich, durch Verdienst und durch eigene Leistung gerettet zu werden und ewiges Leben zu bekommen. Und wenn Jesus hier sagt, es ist schwer für einen Reichen, dann zeigt das in diesem Zusammenhang, nachdem wie er das nachher sagt, bei Menschen ist es unmöglich, das zeigt, es ist erst gar nicht möglich, dass jemand sich ewiges Leben verdient oder irgendwie kauft. Und er untermauert das und sagt, bei Menschen ist das unmöglich. Und ich möchte sagen, wenn Menschen in der Lage wären, die 10 Gebote zu halten, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Die Schrift sagt über das Halten der Gesetze, wenn im Alten Testament die Gesetze gegeben werden, dann heißt es, so wirst du dadurch leben. Aber unser Problem ist, dass wir es nicht schaffen. Es ist bei den Menschen unmöglich. Akzeptieren wir das oder ist uns das zu hart? So wie das für den jungen Mann auch zu hart war. Die Besten von uns sind nicht gut genug für den Maßstab Gottes. Psalm 53, Vers 3 und 4. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Dieses harte Urteil spricht nicht ein Mensch, sondern es spricht Gott selbst, der die Menschen erschaffen hat und der sie liebt. Vielleicht ist uns das zu hart. Aber dieser selbe Gott sagt auch, jawohl, es ist unmöglich, dass sich jemand das Heil verdient und errettet und ewiges Leben irgendwas tut, damit er es bekommt als Gegenleistung. Und dieser selbe Gott sagt aber auch, bei Gott ist es aber nicht so. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott kann auch ein Reicher, auch ein Armer gerettet werden. Die Frage ist, auf wen oder auf was er sein Vertrauen setzt. Ich möchte sagen, was immer dich abhält, zu Jesus zu kommen, oder wie groß vielleicht auch die Sündenschuld sein mag, oder was immer der Teufel dir einbläut, das gilt auch für dich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte zusammenfassen. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Vielleicht ist das auch deine ehrliche, ganz ehrliche Frage, wo du sagen kannst, eigentlich suche ich das. Ich habe vielleicht nicht so viel wie der reiche junge Mann, aber was mir wirklich fehlt, ist eigentlich dieses, diese Hoffnung, diese Gewissheit, die über den Grabdeckel hinausgeht. Ich denke, wenn wir am Grab stehen, wir hatten kürzlich eine Beerdigung in der Verwandtschaft, dann merken wir, wie die Hoffnungen zerschellen, die wir als Menschen so haben. Und wie elend Menschen sind, wenn es nicht eine Hoffnung gibt, die über diesen Grabdeckel hinausgeht. Und daher kann es sein, dass dich diese Frage aufrichtig beschäftigt. Wie kann ich ewiges Leben haben? Da möchte ich sagen, komm zu Jesus. So wie der reiche Mann. Er war zwar nicht bereit, nachher das zu tun, was Jesus sagt, aber er war schon an der richtigen Adresse. Er lag schon vor dem Richtigen auf den Knien. Er hatte sich nicht vertan. Und als zweites, räum die Hindernisse aus, die dich abhalten, deine Knie und auch dein Herz vor Jesus zu beugen. Vielleicht würdest du viel lieber dir das ewige Leben verdienen. Und ich glaube, wir Menschen sind da so veranlagt, dass wir uns ungern etwas schenken lassen. Wir stehen ungern in der Schuld. Wir bezahlen am liebsten alles. Wir wollen nicht jemandes Schuldner sein. Und da sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Nehmt das an. Vielleicht versuchst du immer noch erst ein besserer Mensch zu werden. Vielleicht wird es nie passieren. Auch als Christen, möchte ich sagen, können wir Hindernisse zulassen, die unsere Beziehung zu Jesus stören. Räum das aus. Als drittes, nimm das Kreuz auf dich. Stell dich unter die Herrschaft Christi. Sei bereit, seinen stellvertretenden Tod anzunehmen, für dich persönlich. Und gib dich Gott ganz hin. Und ich denke, es wird immer wieder eine Frage bleiben, jeden Tag neu. Hat Gott mich ganz? Wir sprechen oft darüber als Christen, dass wir Gott haben. Aber die Umkehrfrage müssen wir uns doch jeden Tag gefallen lassen. Hat Gott mich auch? Hat er mich ganz? Mit Haut und Haaren. Und als viertes, folge Jesus nach. Er ist der einzige Weg zu Gott und es gibt keine Alternative, ob reich oder arm. Es gibt auch nichts und keinen anderen, für den es sich lohnt zu leben. Wenn wir diesen Text weiterlesen würden, vielleicht können wir das als Hausaufgabe mitnehmen. Da spricht Jesus über den Lohn der Nachfolge. Das ist interessant, was er da sagt, weil die Jünger sagen, was ist mit uns? Wir haben es nicht so gemacht wie der reiche Jüngling, sondern wir sind geblieben, wir sind dir nachgefolgt. Wir haben so ziemlich alles dran gegeben. Und Jesus gibt eine gewaltige Verheißung. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Ich wüsste keinen anderen, dem es sich lohnt, so nachzueifern wie Jesus Christus. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagt, du kannst eigentlich gar nichts tun. Du kannst dir nichts verdienen. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Ich habe alles getan. Bei Gott ist alles möglich. Und dazu laden wir ein. Amen.